Predigtreihe über die Eigenschaften oder Wesenszüge Gottes geht ja in die Schlussrunde. Thomas hat schon gesagt, heute geht es um die Vaterschaft Gottes. Ich beginne die Predigt mit dem wertvollsten Gebet, das ich kenne. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, auch jetzt Brot vom Himmel, Brot des Lebens. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zwei Schwerpunkte sollen uns heute leiten. Erstens, der Vater liebt. Zweitens, der Vater gibt. Diese Tatsache gilt zunächst der gesamten Menschheit. Doch in einem besonderen, unausforschlich tiefem Ausmaß gilt diese Tatsache seinem auserwählten Volk Israel und seiner Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Petrus beschreibt sie in seinem ersten Brief so: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Diese Grenzlinie zwischen einst und jetzt, die müssen wir noch ein bisschen beleuchten, denn sie rückt bei unserer Vergewisserung der Vaterschaft Gottes die entscheidende Person in den Mittelpunkt, den ewigen Sohn Gottes, Jesus Christus. Denn ohne ihn und ohne seinen Sühnetod am Kreuz gäbe es nach dem Sündenfall für keinen Menschen eine Chance, jemals Kind Gottes zu werden. Mit dem Kommen Jesu aber wurde nicht nur der Weg und die Tür zum Vaterhaus aufgetan, sondern Jesus brachte auch einen neuen Ton in die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Eine Form der Vertrautheit und des innigen Einsseins, die für fast alle Zeitgenossen Jesu schockierend war. Wenn Jesus, der Mann aus Nazareth, vom allmächtigen Gott sprach, dann sagte er: Mein Vater, mein Vater. Die führenden Juden, so lesen wir bei Johannes im 5. Kapitel, trachteten danach, ihn zu töten, weil er, wie sie fälschlicherweise meinten, nicht nur den Sabbat brach, sondern, wie es da heißt, auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Tatsächlich aber kennt das Alte Testament den Vaterbegriff für Gott, aber er findet sich höchst selten und dann auch nie im persönlichen Bezug, sondern immer nur in kollektiver Hinsicht, immer nur bezogen auf das Volk Israel. etwa im Lied des Mose, 5. Mose 32 nachzulesen, dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk, ist er nicht dein Vater und dein Herr, ist er es nicht allein, der dich gemacht und bereitet hat? Ja, der heilige Gott hat sich aus Abraham ein Volk des Eigentums geschaffen und einen ewigen Bund mit ihm aufgerichtet, 1. Mose 17. Durch den Mund des Mose ließ er sogar dem Pharao sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich befehle dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt. 2. Mose 4. Aber Mose nannte den Herrn nie Vater, obgleich er ihn als barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue erkannt hatte. Selbst David, dieser Mann Gottes, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, nahm im Umgang mit Gott nie den Begriff Vater in den Mund und auch kein einziger der übrigen Psalmbeter. Auch Jesaja spricht am Ende seines Buches wieder für das ganze Volk, wenn er ruft, aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deine Hände Werk. Jesaja 64, auch 63, beides. Und als letzter Prophet erhebt Maleachi noch einmal seine Stimme zu einem Bußruf und er sagt, haben wir nicht alle einen Vater, wir alle? Hat uns nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir denn nun einer den anderen und entheiligen den Bund mit unseren Vätern? Danach verstummt das prophetische Reden für über 400 Jahre. Und dann kommt das Wort Gottes in Person. Und es ruft, Jesus ruft, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und das sagt er auch heute zu uns, kehrt um. Leute, ich habe es jeden Tag nötig, wir auch. Kehrt um und glaubt an mich, Jesus Christus. Glaubt nicht mehr an euch und eure Selbstoptimierungsbemühungen. Glaubt nicht an eure eigenen Lebenslügen. Glaubt an mich, kehrt um. Dieser Ruf Jesu schallt durch die Jahrtausende. Die Zeit ist erfüllt, sagt er. Erfüllte Zeit ist immer Gnadenzeit, erfüllt von der Gegenwart Jesu. Und mit seinem Kommen wird die Vaterschaft Gottes zu einem ganz persönlichen Ereignis. Der Himmel tut sich auf, der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf Jesus herab und vom Himmel geschieht die Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Markus 1. Dieses Wohlgefallen des ewigen und heiligen Gottes an seinem Sohn ist der tiefste Grund seines Wohlgefallens an dir und mir, die wir in Christus sind, die wir an Christus glauben, die wir an Christus hängen als Glieder seines Leibes, die wir ihn verehren als unseren Herrn und Heiland. Denn genau dazu hat Gott seinen Sohn gesandt, dass wir, so heißt es im Epheserbrief, durch ihn Zugang zum Vater bekommen. Epheser 2, 18. Und zwar beide, Juden wie Nichtjuden, durch Jesus Zugang zum Vater. Deshalb, so lautet da im Epheser 2, 18, 19 die Schlussfolgerung, seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Haben wir jemals über diese Sensation eigentlich gejubelt? Gott sagt uns, ihr seid meine Hausgenossen. Wir sind durch das Blut Christi aus der Gewalt des Satans befreit und aus der Gewalt des Todes und gehören nun zur Familie Gottes, und zwar ewiglich. Ewiglich. Geschehe mit uns, was da wolle, wir sind Mitglieder der Familie Gottes. Und keiner von uns, der hier sitzt, ich am wenigsten, hat sich jemals aus eigenem Antrieb nach dieser Familie oder nach der Vaterschaft Gottes oder nach der Herrschaft Christi ausgestreckt, sondern wir sind ja alle geistliche Leichen gewesen, wie wir am letzten Sonntag gehört haben, tot in unseren Sünden und Übertretungen, aber der Vater im Himmel hat sich nach uns ausgestreckt. Und was er will, er wollte dich, Werner, und auch die Helen, was er will, das geschieht. Deshalb hat er sich nach dir und nach mir ausgestreckt. Denn er ist der wahre Vater, der einzig wahre Vater. Das bedeutet, er ist der Urheber aller Dinge. Er ist die Quelle allen Lebens. Und er ist die nie versiegende Liebe. Das ist wahre Vaterschaft. Von ihm, dem Vater des Lichts, so sagt uns die Bibel im Jakobusbrief, kommt alle gute und vollkommene Gabe. Weiter im Wortlaut, er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, also neu geboren aus dem Wort und dem Geist Gottes, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Jakobus 1, 17 folgende. Geboren nach seinem Willen, das heißt, wir sind Wunschkinder Gottes. Keiner, der jemals bekehrt wurde vom Heiligen Geist, ist es geworden aus eigenem Antrieb, immer weil er ein Wunschkind Gottes ist. Jetzt bin ich bei den zwei Schwerpunkten angekommen. Erstens, der Vater liebt. Wir haben ja vorhin, als Thomas aus dem Epheserbrief las, Worte gehört, die wir gar nicht so recht fassen können. Denn sie überschreiten unser Vorstellungsvermögen, weil sie jenseits unserer Zeit und unserer Welt ansetzen. Hier noch einmal die Kernaussage in den ersten Zeilen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Kurze Anmerkung. Bemerken wir die Vergangenheitsform. Der Vater hat seinen Kindern schon Segen in Fülle bereitet. Wir dürfen ihn Tag für Tag unter der Herrschaft Jesu, also im Glauben, empfangen. Und jetzt weiter. In ihm, nun kommt die Sensation, in ihm, in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe, es geht um den liebenden Vater, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, wozu? Seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Alles geht von ihm aus. Er ist der Urheber aller guten Dinge. Jetzt haben wir es kapiert, oder? Nein. Ich werde ein Leben lang daran immer wieder neu nicht arbeiten, sondern mich davon anziehen lassen. Und wir müssen unser Bewusstsein ganz tief von dieser Wahrheit prägen lassen, damit es unser Leben prägt. Also noch einmal, warum hat der Vater dich und dich zu seinem Wunschkind erwählt? Um mit einer Negation zu beginnen, er tat es nicht, weil er vorausgesehen hat, was wir für einen tollen Lebenswandel führen werden. Den können wir vergessen. Und er tat es auch nicht, weil er sah, von welch guten Absichten wir erfüllt sind, dass wir besser werden. Diese guten Absichten können wir alle in der Pfeife rauchen. Er tat es tatsächlich allein aus einem einzigen Grund, weil er Liebe ist. Er tat es aus Liebe. Und deshalb können wir diesen biblischen Wohlklang, den wir eben gehört haben, gar nicht oft wiederholen in unseren Herzen. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist der einzige Grund, weshalb wir im Glauben leben. Jetzt müssen wir noch kurz diesen Begriff Liebe auf den Punkt bringen, denn Liebe ist ja der am stärksten entstellte Begriff unserer Zeit. Im biblischen Sinn heißt Liebe Gottes immer seinen unbändigen, nicht aufzuhaltenden Willen zur Gemeinschaft mit uns, seinen Kindern. Das ist Liebe. Ein Wille, der alles tut, koste es, was es wolle, um mit uns zusammen zu sein. Und sei es um den Preis, dass der ewige Gott Mensch wird, in unsere Zeit kommt und als Lamm Gottes am Kreuz sein Leben hingibt. Das ist Liebe Gottes. So, das war das Warum. Jetzt noch ganz kurz zu diesem Wann. Da gibt es ja gleich zwei fundamentale Botschaften aus der Ewigkeit, die in unsere Zeit und in unsere Herzen dringen. Da heißt es im 1. Petrusbrief, noch ehe der Weltgrund gelegt war, so schreibt er in seinem ersten Brief im 1. Kapitel, 18. Vers, folgende, noch ehe der Weltgrund gelegt war, hat er seine Kinder mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes erkauft, erlöst, für sich gewonnen. Und ehe der Weltgrund gelegt war, so haben wir eben im Epheserbrief gelesen, geschah auch unsere Erwählung. Beides. Lange vor aller Zeit haben Vater und Sohn beschlossen, du wirst dein Leben am Kreuz hingeben. Und der Vater war im Sohn und versöhne die Welt, versöhne uns mit sich. Und ehe der Weltgrund gelegt war, hat der Vater gesagt, den Werner, die Helen, den Henry, die Gisa und so weiter, die will ich haben. Dafür gibst du dein Leben hin. Ja, sagte der Sohn. Alles, beides, ehe der Weltgrund gelegt war. Der Vater wusste um uns, ehe es uns gab. Und er wollte uns unbedingt bei sich haben. Und das ist höher als unser Verstand, zumindest als meiner. Aber dazu hat uns ja Gott seinen Sohn gegeben und sein Wort und seinen Heiligen Geist, dass wir solche Wirklichkeiten, so eine Wahrheit erfassen können im Glauben, die über unsere Ratio weit hinausgeht. Und der Vater spricht uns dazu, diese Wahrheit zu, weil er uns kennt, weil er unsere verzagten Herzen kennt, weil er unsere Verzweiflungen kennt, weil wir immer wieder in Frage stellen, was er uns längst gegeben hat. Er kennt unsere Wankelmütigkeit und er wirft sie uns nicht vor. Er weiß, wie schwach wir sind. Und weil er weiß, wie schwach wir sind, spricht er uns seine bedingungslose Liebe immer wieder zu. Zum Beispiel im 1. Johannesbrief, da geht es auch um die Kindschaft Gottes. Das 3. Kapitel beginnt so, ich zitiere nach der neuen Genfer Übersetzung, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Soweit der Anfang des 3. Kapitels im 1. Johannesbrief. Und da müssen wir uns wirklich fragen, ich, dieses elende, irrende, kleine, schwache Geschöpf, ich soll meinem Schöpfer und Erlöser gleich sein. Ja, schaut mich an. Sieht so euer Erlöser aus? Ich meine das nicht das Äußere, sondern meine Wesenszüge. Er bringt uns hin, Leute. Er schafft es. Was er begonnen hat, wird er vollenden. Die Rheinländer sagen, das gibt doch ja nicht. Kennt ihr das? Das gibt doch ja nicht. Ja doch, das gibt es, sagt uns Gottes Wort. Das gibt es. Und er besteht auf dieser Wirklichkeit. Und damit wir das auch wirklich wiederum tiefer sacken lassen, spricht er uns dieses Gleichsein in Jesus Christus auch wiederholt und wiederholt zu. Im 8. Kapitel des Römerbriefs lesen wir, jetzt wieder nach der neuen Genfer Übersetzung, einige Verse weiter von dem, was vorhin Thomas zitiert hat. Schon vor aller Zeit, das ist Römer 8, 29 bis 30, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, seine Kinder, ihm gehören sollen. Also schon wieder zum dritten Mal heute, schon vor aller Zeit. Aber darum geht es in diesem Abschnitt jetzt nicht alleine, sondern darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen, und nun kommt's, so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und dann geht es weiter, und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Hier sitzen lauter Berufene von Gott. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt, gekleidet in die Gerechtigkeit Christi, die wir von Natur aus nicht haben. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Diesen Anteil haben wir schon. Erstes Fazit, die von Ewigkeit zu Ewigkeit währende Liebe unseres Vaters im Himmel zu seinen Kindern übersteigt meinen Horizont und vielleicht auch deinen. Und doch dürfen wir absolut gewiss sein, wir ruhen in seinem Zuspruch, dass er uns von jeher gewollt und deshalb auserwählt hat. Diesen Tatbestand hat dieser gewaltige Erweckungsprediger Charles Spurgeon, den ihr alle schon kennt wahrscheinlich, unüberbietbar schön und präzise in diese Worte gefasst. Hört mal zu. Dass Gott seine Kinder erwählt hat, ist der Grund, weshalb er bei ihnen bleibt und sie nicht verlässt. Er wählte sie um seiner Liebe willen und er liebt sie um seiner Wahl willen. Sein Wohlgefallen ist die Quelle ihrer Erwählung und seine Erwählung ist der Grund für die Fortdauer seines Wohlgefallens an ihnen. Wer will, dem gebe ich das schriftlich per E-Mail. Dieser Satz ist einfach zu wunderschön. Jetzt bin ich beim zweiten Schwerpunkt. Der Vater gibt. Der Vater gibt. Thomas hat am Anfang schon gesagt, diese Ambivalenz, Vater. Also ich ahne schon, dass einige unter uns innerlich sagen, von wegen der Vater gibt. Der Vater fordert. Und der Vater ist unzufrieden. Er ist nie zufriedenzustellend. Immer will er mehr, als ich kann. Und das ist die Not vieler Kinder Gottes. Vieler Kinder in der Welt sowieso, aber auch vieler Kinder Gottes. Sie leiden an einem verzerrten Vaterbild, das ihnen von Kindsbeinen an in die Seele gebrannt wurde. Das ist da. Das wirft Gott uns nicht vor. Er weiß, weshalb wir so verkehrt denken und fühlen. Warum empfinden wir das so? Weil der Vater in diesem Leben eben nicht der ruhende Pol war und in meiner Kindschaft, in meiner Kindheit. Weil er nicht der anteilnehmend Verständnisvolle war. Weil er nicht der Tröstende war, sondern ein Antreiber, ein Kritiker. Manchmal auch der Gewalttätige, der Alkoholabhängige, der Unberechenbare. Und wer so etwas jahrelang durchlitten hat, der muss eine falsche Vorstellung vom Vater im Himmel haben. Noch einmal, das ist kein Grund, dass der Vater im Himmel uns das vorwirft. Der vom leiblichen Vater oder vom Stiefvater verletzte und verkrümmte Mensch liest etwa in der Bibel, in der Bergpredigt Jesu, den bekannten Satz, Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Er liest es oder sie liest es und gerät außer sich. Soll denn dieser Stress niemals aufhören? Schon wieder diese steile Forderung, vollkommen wie der Vater im Himmel? Also da kann man entweder resignieren oder, genauso falsch, man kann sich, weil man darin geübt ist, ins Zeug legen und mit äußerstem Ansatz den Vater, diesmal den Vater im Himmel, zufrieden zu stimmen. Das sind dann die Menschen, die meinen, sie müssten unentwegt für Gott arbeiten. Die sind voller Unruhe, voller schlechtem Gewissen, kommen nie zum Frieden Gottes. Dabei will der Vater im Himmel genau das Gegenteil dessen, was wir so Kurzschluss folgern. Er weiß doch, dass wir ihm nichts geben können, außer unsere Sünden. Die sind ihm willkommen, dass wir ihm die benennen. Sonst können wir ihm nichts geben. Er weiß doch, dass wir zu 100% auf ihn angewiesen sind. Er ist Liebe, nicht wir. Er ist barmherzig und geduldig, nicht wir. Er ist der Gott allen Trostes. Wir sind die Trostbedürftigen. In uns ist Unzuverlässigkeit. In uns ist Unruhe und Unfriede. Er ist der Friede. In uns ist Unreinheit und Neid und Eifersucht. Er ist die Treue und Güte und Freundlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Licht gewinnt das eben gehörte Wort aus der Bergpredigt seine wahre Bedeutung. Ja, unser himmlischer Vater ist vollkommen. Vollkommen in seiner Freude, die er an uns, seinen Kindern, hat. Überströmend im Reichtum seiner Liebe. Und wir werden vollkommene Kinder Gottes, wenn wir uns vollständig und ausschließlich von ihm beschenken lassen. Eben mit allem, was nur er ist und nur er hat und nur er geben kann. Also dürfen wir uns, vielleicht ist das heute ein Entschluss, den wir innerlich fassen können, wir dürfen uns für den Rest unseres Lebens darin üben, endlich vollkommene Empfänger seiner Gnade und seines Erbarmens zu werden. Genau das sagt uns Jesus in der ersten Seligpreisung, die Bergpredigt beginnt. Matthäus 5,3, neue evangelistische Übersetzung. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind, sie gehören dem Himmelreich an. Ihrer ist das Himmelreich, heißt es bei Luther. Also, sobald wir unsere innere Armut vor unserem Vater im Himmel zugeben, gewinnt unser Leben eine neue Qualität. Das Neue hat begonnen. Denn nun gibt er das Gute, das wir sonst ein Leben lang vergeblich zu produzieren versuchen. Er gibt, der Vater gibt. In seiner herzlichen Zuneigung empfangen wir seine Liebe und seine Treue und seine Geduld und sein Erbarmen Früher oder später werden wir davon überlaufen, wie die Schalen eines römischen Brunnens. Und dann werden auch unsere Nächsten davon abbekommen. Nur weil wir überlaufen von seiner Liebe, von seiner Geduld. Ja? Also, lasst uns überlaufen. Und das alles ist nur möglich, weil vor vielen Jahrhunderten die größte Geschenkaktion der Vater gibt, die größte Geschenkaktion aller Zeiten stattfand. Jesaja hat sich so angekündigt, in Jesaja 9 nachzulesen: Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und Johannes berichtet vom Vollzug dieses göttlichen Gebens in den uns allen bekannten Worten, Johannes 3,16, so in dieser vollkommenen Weise, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auch hingab am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das sind Worte Jesu, der eins mit dem Vater ist und die radikale Retterliebe Gottes bis zur Hingabe seines Lebens am Kreuz offenbarte. Kann es einen größeren Beweis dafür geben, dass Gott der Vater für uns ist und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, der eine Gott? Wenn Gott so radikal für uns ist, wer will uns da noch etwas anhaben? Hingegeben hat er seinen eigenen Sohn für uns alle. Wie wird er uns mit ihm nicht alles geben, alles schenken? Der vom Vater innig geliebte Sohn steht bei diesem einzigartigen Drama unserer Errettung in dreifacher Hinsicht im Mittelpunkt. Und immer geht es ums Geben Gottes. Zum einen gab der Vater seinen Sohn, damit wir, wie es im Epheserbrief heißt, ganz am Anfang, Epheser 1,7, damit wir in ihm die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Zum zweiten gab der Sohn, wie er selbst sagte, nachzulesen in Matthäus 20,28, er gab sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und zum dritten ging diesem gigantischen Gnadenhandeln Gottes an uns ein innergöttliches Geben voraus, das die Grundlage unserer Gotteskindschaft ist. Jesus enthüllt diese innergöttliche Geschenkaktion in seinem hohenpriesterlichen Gebet, das wir im 17. Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen können. Ich kann nur jedem sagen, wer dieses 17. Kapitel, dieses Gebet Jesu, immer wieder andächtig liest, tief in der Stille andächtig, er wird verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden. Johannes 17. Ich lese jetzt nur einige Worte, was heißt einige Worte? 2 Minuten bitte, das sind die Schlussworte heute für die Predigt. Aus diesem hohen priesterlichen Gebet, und zwar gerade jene Sätze, in denen wir, die Erlösten, als Gabe des Vaters an seinen Sohn vorkommen. Wir sind die Gabe des Vaters an seinen Sohn Jesus Christus. Jesus betet, wie gesagt, das ist eine Kurzfassung: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast, sie waren dein, schon vor Grundlegung der Welt. Und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind die Männer und Frauen, die hier sitzen, die durch ihr Wort an mich glauben werden, die auch nicht aus dieser Welt sind, sondern vom Vater. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Und nun hören wir noch einmal Schlusssatz aus diesem hohenpriesterlichen Gebet, wie tief die Liebe Gottes des Vaters zu dir und zu mir ist. Gerechter Vater, betet Jesus, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei, dieselbe Liebe Gottes zu seinem geliebten ewigen Sohn ist in uns und ich in ihnen. Und nun bete ich das Schlussgebet, das vorhin Thomas schon aus dem 3. Kapitel des Epheserbriefs vorgelesen hat. Deshalb, wegen dieser unvorstellbaren, überwältigenden Liebe und Geberfreude Gottes, beugen wir unsere Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Luther übersetzt frei und sehr treffend, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Gnade, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe gewurzelt und gegründet bleiben. Amen. Und nun können wir, alles hat seine Zeit, heute hat es Zeit zum Danken. Wir können dem Vater im Himmel einfach nur danken und Jesus Christus natürlich auch. Also Dankesrunde, nur danken heute mal. Wir haben genug gehört, wozu es Dankesgründe gibt.